Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das wünsche ich euch und ich darf auch herzlich grüßen von meiner Frau, die nicht gut drauf ist, die ja an Krücken geht und auch noch Probleme mit dem Rücken hat und mit dem Herzen. Und das Wetter ist also gar nichts für sie und sie verkriecht sich immer Rollladen runter. Und ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht und ich hoffe, es dringt in eure Herzen, das Thema Beten oder vom Beten. Beten zeigt ja unsere Hilflosigkeit. Der Volksmund sagt, da kann man nur noch beten. Nicht? Wenn da eine Situation ist, in Politik, Wirtschaft oder auch persönlich, im Krankenhaus irgendwo, dann, wo man weiß, es geht nicht mehr weiter. Sackgasse. Da sagt der Volksmund, da kann man nur noch beten. Ja, und für uns Christen ist ja das Gebet die wichtigste Zwiesprache mit unserem Gott und Vater. Also das Gebet ist eigentlich ein Herzensanliegen. Der Herr Jesus hat uns das vorgelebt. Er ging auf den Berg, heißt es, und er betete die ganze Nacht zum Vater. Beten heißt ja, zu einem inneren Austausch zu kommen, Gemeinschaft zu haben. In unserer westlichen Kultur ist Gemeinschaft nicht so ausgeprägt. Da ist das mehr so verweltlicht. Da gibt es die Kegelgemeinschaft und dann die Saufgemeinschaft. Nicht? Und ja, und so richtig feiern können wir im Westen auch nicht. Ne? In Israel hat man 7 Tage gefeiert und wir machen schon nach einem oder 2 Tage schlapp. Und dann, Gemeinschaft. Aber Gemeinschaft ist ja mehr als nur Geselligkeit. Gemeinschaft ist immer begründet in dem Blut Jesu Christi. Das ist die tiefste Gemeinschaft, die Tischgemeinschaft. In Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist das Sendschreiben an Laodicea. Und das heißt, da stand Jesus draußen vor der Tür. Und das ist schlimm, wenn jemand vor der Tür steht und anklopft. In den 50er Jahren gab es ein Drama von Wolfgang Borchert, das hieß Draußen vor der Tür. Das berichtet von einem Soldaten, der nach Hause kommt aus dem Krieg, aus der Gefangenschaft, lange Zeit und nach Hause kommt und sieht dann durch die Scheibe, wie seine Frau ihn für tot erklärt hat und dann war die Frau schon mit einem anderen Mann schon liiert. Und er stand vor der Tür. Das tut weh. Frau hatte keine Ausdauer, keine Treue. Die Bibel zeigt uns, wie wir beten sollen. Der Jesus sagt in Matthäus 26, in Gethsemane, als er im ringenden Kampfe war und sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde herabfiel, und da kam er zu den Jüngern und fand sie schlafen. Und was sagt er? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, also wir wollen schon, aber das Fleisch ist ja schwach. Wir sind dann müde und abgespannt und haben noch so viele andere Dinge vor. Ja, ach ja, und der Alltag ist so schwer. Und der Jesus sagt, wachet. Da läuft ja noch einer rum, der Widersacher, der Teufel, der will die Gemeinde Jesu schwächen. Wir haben heute so viel Ablenkung durch Fernsehen, durch Internet, durch Smartphone und durch Freunde und was nicht alle. Wir können kaum zur Ruhe. Wachet und betet. Beten heißt den Arm Gottes bewegen. Das anhaltende Gebet. Und ich werde euch heute auf einen Ausflug mitnehmen, bei der Hitze nicht ganz so weit, ins Alte und Neue Testament. Und dann werden wir mal sehen, wie die Menschen früher gebetet haben. Also beten ist, zeigt unsere Hilflosigkeit. In Hebräer 4, Vers 6 heißt es, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Also wir dürfen mit freimütig heißt also, wir dürfen freudig und offen zu Gott kommen. Durch Jesus Christus, das Blut Jesu Christus spricht uns frei und durch Jesus sind wir Kinder Gottes. Und Kinder haben das Vorrecht zu bitten. Die Gewerkschaft, die fordert. Aber Kinder Gottes, die bitten. Und sie dürfen bitten, lieber Vater im Himmel, unser Vater, im Vater unser, lieber Vater. Paulus sagt, wir dürfen sagen, aber Vater, das heißt, innig geliebter Vater. Wir sind durch Jesus in eine Sohnes- und Tochterstellung gebracht worden. Lukas 15, vom verlorenen Sohn, das Gleichnis, kennen wir alle. Da heißt es ja, als er noch von ferne war, sah ihn sein Vater und lief hin und küsste ihn zärtlich, den Lumpen, den Verkommenen, den Heruntergekommenen, den Rembrandt und verschiedene Maler mal gezeichnet haben. So richtig, er sah aus wie ein Sträfling. Er küsste ihn zärtlich. Und dann kommt das große Fest, schlachtet das beste Kalb und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser Sohn war tot und ist lebendig geworden. Grund zur Freude. Im Himmel ist Grund zur Freude, dass du und du und du zur Gemeinde Jesu gehört. Und dass wir uns freuen dürfen in ihm. Also lass uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Durch Gebet, durch Flehen. Dadurch, dass wir in Treue dem Herrn Jesus nachfolgen. Apostelgeschichte 12, ganz interessant. Da wurde Petrus verhaftet und von 4x4 Soldaten bewacht, also 16 Soldaten haben ihn bewacht, ins hintere Gefängnis, damit dieser Lumpia nicht herauskommt. Und dann plötzlich kommt ein Engel und die Ketten fallen und das Tor geht auf. Und Petrus weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er denkt, träume ich oder was? Auf einmal steht er draußen und der Engel verschwindet. Und von der Gemeinde heißt es, ging ein anhaltendes Gebet zum Herrn. Ein anhaltendes Gebet. Ich habe mich so bei der Vorbereitung gefragt, wann hast du letzte Mal anhaltend gebetet? Wann hat die Gemeinde Jesu das letzte Mal anhaltend gebetet. War nicht auf die Uhr geguckt. Kommt mal Tagesschau, wollte ich ja noch sehen. Ah ja. Nein. Anhaltend gebetet. Und dann kommt Petrus dahin und klopft an die Tür und dann kommt da die Magd, die Rode und sieht, ach, das ist der Petrus, der aus dem Gefängnis. Und dann geht sie zur Gemeinde und sagt, ja, hört mal einen Augenblick auf zu beten. Der Petrus steht draußen. Da sagt die Gemeinde, das kann gar nicht sein. Nee, wir beten weiter. Nein, der ist wirklich draußen. Also wir können manchmal beten und rechnen gar nicht damit, dass der Herr schon gehandelt hat. Vielleicht sind wir auch nicht kühn genug in unserem Gebet. Wir sind zu bescheiden. Da ist das Buffet aufgebaut und wir gehen nur an dem Brot und ein bisschen Margarine. Herr, schenke, dass die Gemeinde hier nicht nur 70 Leute hat, sondern schenke uns, dass wir 700 Leute hier in die Gemeinde bekommen. 700 Leute. Das ist kühn. Aber wir haben es mit einem König zu tun. Mit dem Herrn aller Herren. Mit dem, in dem alles zur Verfügung steht. Mit dem Kyrios. Ist ja unsere Gemeinde in Buhr, war immer schon klein, früher auch in der Kranger Straße und haben so ein kleines Kapellchen und immer 20, 25, 30 Leute. In Spitzenzeiten hatten wir in der Königswiese 60 Leute mit vielen Kindern. Kinder sind groß, haben geheiratet und weggezogen und jetzt krebsen wir so rum, so bei 20, 25 Leute. Manche munkeln schon, können wir eigentlich zumachen, nicht die Gemeinde. Ne? Falsch. Nicht aufgeben. Das haben wir renoviert, unten alles groß geschrieben. Hoffnung für alle in ganz großen Buchstaben. Der Waldemar weiß, das war ja bei uns. Ein ganz großes Buch, Hoffnung für alle. Das sehen die Autofahrer an der Kreuzung. Und im Rewe-Markt, wo wir sind, da ist draußen ein Café. Die sitzen dann da, trinken Kaffee und sehen Hoffnung für alle, evangelisch-freiheitliche Gemeinde. Die können gar nicht woanders hingucken. Und der Herr tut zur Gemeinde hinzu, nicht wir. Wir sind seine Sklaven, seine Diener. Und es kommen neue Leute. Dienstags haben wir Kulturtreff, so ein Treffpunkt für alle, die mal eine Tasse Kaffee trinken wollen. Und es kommen auch Leute, die Probleme haben, Leute auch mit Drogen oder Leute, die obdachlos sind. Eine obdachlose junge Frau hat sich bekehrt. Kam fleißig immer in der Dienstagstunde, Bibel- und Gebetsstunde, hat sie erst einmal gebetet, dann zweite Mal gebetet, dann hat sie mit einer Schwester gesprochen und hat sich ganz klar dem Herrn übergeben und ihn als Heiland und Herrn angenommen und ihre Schuld bekannt. Das wirkt der Heilige Geist. Wir dürfen nicht zu bescheiden sein. Der tut zur Gemeinde hinzu und es kommen immer neue Leute und immer neue Leute. Nicht aufgeben. Wir müssen mehr und kühn bitten. 700 Leute hier in der, und dann müssen wir überlegen, bauen wir jetzt da links an oder rechts an? Oder bauen wir hier hinten an? Müssen wir schon Pläne für machen? Das ist Glaube und Vertrauen. 1. Könige 18. Da geht es um Ahab und Elia, ja. Als Ahab an die Regierung kam in Israel, da hat er das Volk zum Baalsdienst verführt. Und als Strafe sagt Elia, wird 3 Jahre kein Regen und kein Tau fallen in Israel, bis ich es sage. Und es entstand eine Hungersnot in ganz Israel und Juda. Es ging alles bergab. Staub, Staub. Kein Grün mehr, nichts mehr. Und dann erbarmte sich der Herr über sein Volk nach 1 Jahr. Und dann sagte er dem Elia, bete und ich werde Regen schicken. Und dann sitzt der Elia sich auf dem Karmel. Zuvor hat er das Gericht gehalten über die Baalspriester. Und das Volk hatte sich wieder zu Gott bekannt und dann betet er um Regen. Da heißt es, er nahm seinen Kopf zwischen die Knie und betete und fragte seinen Diener, kommt jetzt hier vom Meer Regenwolken? Nein. Dann betete er weiter, kommt jetzt eine Regenwolke? Nein. Ein dritte Mal auch nicht, vierte Mal auch nicht, fünfte Mal auch nicht, sechste Mal auch nicht. Und beim 7. Mal sagte er, ja, es steigt eine kleine Wolke wie eines Mannes Hand aus dem Meer. Sagt er, lass den Ahab anspannen, damit ihm der Regen nicht aufhält. Das ist ein Drama. Dazu gehört Glaube, Vertrauen. Diese kleine Wolke. Wenn sich wenige entscheiden für Jesus, wenn sich wenige ernst entschieden für Jesus einsetzen, das ist die kleine Wolke. Und die kann zu einem großen Gewitter werden, zu einer großen Fülle werden. Durch das Gebet. Jakobus sagt, dass wir ernstlich beten sollen. Das Gebet eines Gerechten bewirkt viel, wenn es ernstlich ist. Anhaltendes Beten. Beten und nicht müde werden. Beten bewegt den Arm des Herrn, hatte ich schon gesagt. Beten, da dürfen wir auch Gott an seine Verheißungen erinnern. Wenn du ein besonderes Anliegen vor Gott hast, darfst du es ihm bringen. Und darfst immer wieder beten dafür. Das ist wunderbar und Gott erwartet das. Kinder Gottes haben eine Kind-Vater-Beziehung zu Gott. Und die Bibel zeigt uns in einem Zwiegespräch, wie wir uns verhalten sollen. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, so heißt es ja in der Bergpredigt, und bete zu deinem Gott und Vater, oder wir würden heute sagen zu dem Herrn Jesus Christus, bete zu ihm. Und der Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Als Gegensatz zu den Pharisäern, die öffentlich auf den Märkten beten, nicht? In ihren schicken Gewändern, die gegrüßt wurden, nicht? Die die ersten Plätze einnahmen, nicht? Aber in Wirklichkeit waren sie reißende Wölfe, sagt Jesus. Es geht um die Aufrichtigkeit, um die Authentizität unseres Lebens. Das sehen uns die Menschen an. Ist der echt? Ja, der betet. Wir hatten Besuch mal zu Hause bekommen in der Mittagszeit. Ich habe das vielleicht schon mal erzählt. Und ein Nachbar aus dem Nachbardorf kommt und sagt, Heinrich, wir wollten gerade essen, aber setz dich einen Augenblick hin, ich gebe dir gleich, er wollte sich was ausleihen und ich komme sofort. Aber sage ich, wir wollten gerade essen und ja, sage ich, setz dich hin. Und dann habe ich gebetet und das Tischgebet und dann sage ich, Amen. Und da guckt er mich an und sagt, Mensch, kannst du gut beten? Betest du noch mal? Da fahre ich natürlich. Meine Frau tippte mich an, bete noch mal. Da habe ich noch mal gebetet. Ja, das kennen viele nicht. Das kennen viele nicht. Beten, eine Beziehung haben zu Gott. Und was dürfen wir beten? Was ist so unsere Palette? Wir haben oft so eine begrenzte Palette, nicht? Unsere Verwandten, Bekannten, unsere Kinder, Familie, und dann wird's schon eng, nicht? Wir dürfen vor Gott bringen, ich habe mal geschrieben, Ehe, Familie, auch unsere Sexualität, unsere Partnerbeziehung, unseren Beruf, unsere Finanzen, komme ich mit dem Geld aus? Und meine Krankheit, die ganze Gemeinde, meine Einsamkeit, auch die Entscheidung, die ich treffen muss, ob ich nun studiere oder ob ich nun einen Beruf erwähle, auch meine Partnerbeziehung, wem ich nun heiraten oder wie auch immer verloben soll, wer in dieser Situation ist. Ich darf beten für mein Haus, Wohnung, für die Kinder, für die Enkelkinder. Wir haben also eine ganze Palette von Bitten und Gebet. Und wie dürfen wir beten? Paulus sagt das am Anfang von Philipper 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem mit Gebet und Flehen und Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne bewahren in Christus Jesus. Also mit Danksagung dürfen wir beten. Das ist doch schön. Es steht dir alles offen. Das Buffet ist eröffnet. Wir dürfen zugreifen und seid nicht so bescheiden. Nicht? Es sind nicht 70, 700. Nicht eine kleine Gemeinde, sondern einladen, beten, dass Menschen Frieden finden, zeugnishaft leben. Also das ganz persönliche Gebet vor dem Herrn bringen, das ist wichtig. Dadurch können wir in der Bibel sehr viel lernen. Also die ganzen Psalmen sind ja durchweg auch Gebete. Ich habe mal so spontan Psalm 86, Vers 12 genommen. Das ist so ein Lobpreis. Da heißt es da, ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich, denn deine Güte ist groß über mir. Du hast mein Leben errettet aus der Tiefe des Todes. Das ist ein Lobpreis. Er lobt Gott. Herr Jesus, danke, dass du mir das Leben überhaupt gegeben hast, dass ich leben darf. Danke, dass du mich bis hierher getragen hast, in deiner Geduld, in deiner Liebe. Ich bin Baujahr 41, habe noch den Krieg mitgemacht, einen Bombenhagel, wir mussten noch im Bunker rennen und das schon mal hier erzählt. Bis hierher hat mich Gott gebracht in seiner großen Güte. Das dürfen wir sagen und dürfen ihn loben und preisen, anbeten, danken. Und hier der Psalmschreiber macht das aus. Aber der Psalm beginnt ja ganz anders. Der Psalm, der David beginnt ja, neige dein Ohr, Herr, zu mir. Denn ich habe drei Eigenschaften, denn ich bin elend, arm und einsam. Das ist das Eingeständnis. Das ist die Bankrotterklärung. Herr, ich kann nicht ohne dich. Ohne dich bin ich ein Nichts. Ich bin nicht der strahlende David, der den Goliath erschlagen hat. Ich bin nicht derjenige, der in vorderster Linie im Kampf ist und den Feind besiegt hat. Hier bin ich elend, arm und einsam, weil sich alle gegen mich verschworen haben. Das ist Eingeständnis. Und dann sagt er ein ganz entscheidendes Wort. Ich bitte um Hilfe und Gnade und bekenne, dass mein Herz nach dir verlangt. Das ist das Entscheidende. Und da habe ich mich gefragt, verlangt dein Herz auch nach Jesus? Ganz ehrlich, gib dir mal diese Antwort. Verlangt dein Herz auch nach Jesus, den Herrn, der für dich alles getan hat, der für dich in die äußerste Finsternis ging, der unendliche Qualen gelitten hat am Kreuz, der in den Tod ging, der ausgerufen hat, es ist vollbracht, damit du Frieden hast, ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Mein Herz verlangt nach dir. Schön. Ihr Lieben, das ist eine Liebeserklärung. Verliebte, die sagen einander, mein Herz verlangt nach dir. Und wenn man verliebt ist und verlobt ist, dann kann man nicht eng genug zusammen sein und nicht lang genug zusammen sein. Mein Schwiegervater sagte mal, wie ich verlobt war, du willst immer abends mit deiner Verlobten weg. Das hat ihm gar nicht gefallen. Ein bisschen eifersüchtig. Ja, sag ich, wolltest du mal nicht früher mit deiner Verlobten mal allein sein und so? Nö, ich war immer bei den Schwiegereltern. Oh, furchtbar. Nein. Mein Herz verlangt nach meiner Verlobten. Ich will sie im Arm nehmen, ich will sie küssen, ich will ganz nah bei ihr sein. Wie der Vater im verlorenen Sohn, er küsste ihn zärtlich, zärtlich, liebevoll. So ist Gott. Ganz anders. Er bittet lediglich, der Psalmschreiber in, tu ein Zeichen an mir, wende dich zu mir, stärke deinen Knecht, sei mir gnädig, erfreue die Seele deines Knechtes. Und wenn wir den Psalm zu Ende lesen, da hat sich ja noch nichts getan, aber der Blickwinkel ist ein anderer geworden, die Perspektive ist anders. So können wir uns manchmal in Situationen verrennen. Und wenn wir beten und vom Gebet aufstehen, dann sind wir plötzlich mit dem Frieden Gottes erfüllt. Es hat sich ja noch nichts geändert. Aber die Perspektive hat sich geändert. Ich fühle mich getragen von der Liebe. Und ich weiß, dass der Herr um mich besorgt ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um dich. Ja, der Herr ist besorgt um dich, er gibt auf dich Acht. Das ist das Schöne. Es gibt auch das Anhalten, das Notvolle, das bestürmende Gebet, das richtig powert. Lukas 18, kennt ihr alle, 1 bis 6. Von dem ungerechten Richter und von der Witwe. Allein, als der Jesus dieses Gleichnis sagt, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Nicht? Immer sind diese beiden Komponenten da. Nicht ermatten und beten. Beten und nicht ermatten. Und wachen und beten. Nicht? Erstmal ist da ein gottloser Richter in der Stadt. Der hat schon mal alle Privilegien. Nicht? Heute würde man sagen, das ist ein Beamter. Nicht? Macht pünktlich Feierabend und und hat Gehaltsstufe A sowieso. Also hat eine gewisse Monopolstellung der Richter, nicht? Gut, es gibt Oberlandesgericht und das noch, ja. Aber der Richter hat schon eine gewisse Macht, nicht? Und dann ist da die Witwe. Die hat keinerlei Lobby, keine Privilegien. Und damals im Altertum, eine Witwe, das war nichts. Hat keinen Versorger, keinen Fürsprecher, nichts. Denken wir an die Situation, wo der Jüngling starb in Nein. Da heißt es, der Sohn war der einzige Sohn seiner Mutter. Sie war eine Witwe geworden. Der Herr erbarmte sich. Und hier sehen wir, dass diese Witwe aber noch Power hat. Sie geht zu dem Richter und sagt, verschaffe mir Recht. Der wollte nicht. Ich habe was Wichtiges zu tun, was mehr Geld einbringt. Ich sage das mal so mit meinen Worten. Dann kam sie wieder an und wieder an. Ach, und die Alte nervt. Nervt wirklich. Und immer wieder kam sie an und dann sagte Herr Jesus, ja, da sagte der Richter, wenn ich auch Gott nicht fürchte und auch sonst vor keinem Menschen mich scheue, aber diese Frau, diese Witwe, weil sie mir Mühe macht, dass sie nicht komme, im Urtext heißt es, dass sie nicht komme und mir noch ins Gesicht schlage, will ich ihr Anliegen ausführen. Ja gut, also sei es denn drum. Und dann stellt der Jesus in diesem Gleichnis Gott gegenüber. Sollte nicht Gott das Flehen seiner Kinder hören und das, was sie ihm zu ihm beten, ohne Zögern ausführen, doch wird er wohl des Menschensohn den Glauben finden auf Erden, wenn er wiederkommt? Ja. Im persönlichen Gebet darf ich dem Herrn alles bringen. Das Atemholen der Seele, die Stille. Ich darf mal runterkommen, wenn ich mich aufgeregt habe, über den Nachbarn geärgert habt. Im Betrieb gab es wieder Stress ohne Ende. Und in der Familie knirscht es auch. Ja, da läuft es auch nicht gut. Und immer wieder. Das Gebet ist der Ruhepunkt. Da darf ich zur Ruhe kommen und dem Herrn Jesus alle meine Probleme, meinen Frust, meine Enttäuschung und das, was mich umtreibt, sagen. Herr, du siehst, wie unruhig mein Herz ist. Wie unzufrieden ich bin mit meiner Lebenssituation. Herr, du siehst, dass mir das Mühe macht und dass ich damit nicht fertig werde. Ich bitte dich, nimm dich meiner an. Hilf du mir. Und dann darf ich die leeren Hände meines Glaubens ausstrecken zu ihm, dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige. Dass er meine Hände und mein Herz füllt und dass ich dann als ein erfüllter Amen sagen kann, in der Gewissheit, ja, der Herr führt. Ist kein Automat, wo ich was reinwerfe und unten gleich rausziehe. Nein, nein. Der hat seine Wege mit dir, seine ganz persönlichen Wege mit dir. Wie er mit jedem Einzelnen ja einen ganz persönlichen Weg hat. Und alles geschieht zu seines Namens Ehre, nicht zu unserer Ehre, zu seiner Ehre, damit sein Name gelobt werde und gepriesen werde. Das ist das große Ziel. Die Verherrlichung Gottes ist das ganz große Ziel. Offenbarung 3, Vers 20 hatte ich schon angefügt, wenn Jesus vor der Tür steht. Es ist sein Wunsch, einzutreten und Gemeinschaft zu haben. Das Gebet, heißt es, ist ja keine Pflichtübung. Es ist kein kaltes Ritual. Ach, jetzt haben wir wieder Gebetsstunde. Ach. Wisst ihr, wir leben in einer sehr gebetsarmen Zeit. Bei uns hat sich auch schon so ein Satz eingeprägt. Oh, lass uns mal kurz beten. Und dann, nicht? Kurz beten. Kurznachrichtendienst, Twitter, Facebook. Nicht kurz, alles kurz. Kurz das Essen, kurz, nicht? Eine Frittenbude mit Rot-Weiß und kurz McDonald's, kurz, nicht? Wir nehmen uns keine Zeit mehr. Nehmen wir uns doch Zeit zum Gebet, zum Essen. Warum denn so schnell frühstücken? Langsam frühstücken. Haben doch Zeit. Als Rentner haben wir doch Zeit. Jagt uns doch nichts. Um 9 Uhr frühstücken, um 10 Uhr oder um 11 Uhr. Tja, was stört mich das? Mich stört das nicht. Nicht? Und vorher lesen wir die Bibel und beten ausführlich. Besonders für die, die besonders krank sind, einsam sind, alleine sind. Für unsere Kinder bitten wir um Segen und dass sie sich auch nach dem Segen ausstrecken. Wichtig, wir haben viel zu beten. Ihr Lieben, das Gebet, das ist das Wichtigste, was wir haben. Sonst haben wir ja nichts. Wir können uns hingeben, ja, wir können predigen, ja, wir können, aber bewegen, kann nur der Heilige Geist und kann der Herr selbst. Aber der will erbeten sein. Da läuft nichts automatisch. Unser Beten zeigt unsere Kraftlosigkeit. Und auch der Kraftloseste und auch der, der nichts kann, der krank im Bett liegt, kann noch beten. Und der Schächer am Kreuz, er konnte nichts mehr tun, aber er konnte beten. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke meiner, vergiss mich nicht. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute ist immer der wichtigste Tag, nicht morgen. Morgen wissen wir noch nicht, ob wir morgen leben. Heute ist immer der wichtigste Tag. Du wolltest heute noch einen Telefonanruf erledigen, mach es heute. Verschieb es nicht auf morgen. Ein Besuch, mach es heute. Eine Ermutigung, mach es heute. Jemand ein liebes Wort sagen, sag es heute. Heute ist immer der wichtigste Tag. Ihr kennt ja alle die Telefonnummer Gottes. Gott, das kann man ja per Telefon erreichen, das wisst ihr ja alle, nicht? Die Telefonnummer Gottes ist 5015, Psalm 50, Vers 15, da heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen oder verherrlichen. Rufe mich an in der Not. Ich bin immer da, habe immer Sprechstunde. Ob du Kassenpatient bist oder Privatpatient, egal. Rufe mich an in der Not. Zu mir kannst du immer kommen, auch nachts. Oh, was habe ich schon für Not gehabt? Was habe ich schon in meinem Beruf vor allen Dingen Not gehabt? Da ging es um Abbau von Personal und da musste ich dann Leute benennen aus meinem Team, die wir entlassen. Oh, eine Not. Und ich wusste, das ist morgen Tagesordnungspunkt Nummer 1, wenn der ganze Geschäftsleitung und Vertrieb zusammenkommt. Jetzt mal sagen, Herr Arnold, jetzt wen nennen Sie alle, wen wir entlassen können? Ne? Sagen Sie mal. Ja. Dann habe ich nachts meine Frau angerufen und habe gesagt, Ursel, ich kann nicht schlafen im Hotel hier in Alzenau. Morgen ist der Tag, ich weiß. Bete mal für mich, ich werde auch beten, also ich weiß nicht. Ach, da habe ich Gott angerufen, ja. Ich wusste nicht, was ich morgen sagen soll, wenn der unser oberster Boss sagen wird, Herr Arnold, jetzt sind Sie dran. Wen? Nennen Sie mal. Und morgens kam er nach dem Frühstück, kam er zusammen im Sitzungsraum. Chef, alle waren da und dann hieß es plötzlich, heute der Tagesordnungspunkt hat sich geändert. Wir werden heute über andere Dinge reden. Ach, das Thema war vom Tisch. Lob und Dank. Ihr Lieben, ja, ich habe gebetet, meiner Not habe ich zu Gott gerufen und konnte die halbe Nacht nicht schlafen oder die ganze Nacht. Und der Herr hat gehört, das Thema war vom Tisch. Oh, ich habe noch viel erlebt. Die Zeit wird nicht reichen, ich ziehe dann. Ja, auch der Kraftloseste kann beten. Schön ist auch, dann komme ich langsam zum Schluss, will ja nicht überziehen hier. Der den Blindgeborenen, da gibt es eine andere Geschichte in Matthäus 20. Da ist auch ein Blindgeborener und der steht am Wegesrand. Wahrscheinlich da, vermutet man, da am Eingang des Tempels. Der bettelte immer, nicht? Und das war so sein Platz. Und man gewöhnt sich daran. Das Elend bereitet sich immer selbst einen Platz, nicht? Das ist also unabwendbar. Er ist blind, schon seit Geburt an. Und dann hört er, wer kommt denn da? Jesus von Nazareth kommt da. Ach, das ist doch dieser, ach nein. Dann ruft er laut, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Leute sagen, bist du mal stille? Die bedrohen ihn, meinst du, wir lynchen dich, du. Bist du mal stille? Und er ruft ebenso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das Hindernis, die Menschen wurden zum Ansporn. Muss ich immer merken. Das Hindernis kann zum Ansporn werden. Nicht aufgeben. Auch wenn alle sagen, es nutzt nichts. Das Hindernis wird zum Ansporn. Sohn da, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus hört das und bleibt stehen. Was willst du, dass ich tun soll, dass ich sehend werde? Ich will, sei sehend. So ist Jesus. Erleben. Und er pries Gott. Und Jürgen hat schon einiges vorgelesen. Ja, das ist wunderbar. Ein letztes noch. 1. Mose 18, Vers 8. Da besucht drei Personen, göttliche Personen, den Abraham. Hohen Alter, vorgerückten Alter. Immer noch kein Nachwuchs. Und damals, der ganze Clan und die Familie hing ja am Nachwuchs. Wer soll das erben? Eliezer von Damaskus? Weiß er nicht. Dann kommen die drei geheimnisvollen Personen und Abraham erkennt, das ist Gott. Die zwei anderen Personen wissen wir nicht. Jesus, der Heilige Geist, wissen wir nicht. Die sprechen mit ihm und sagen, sagt Gott zu ihm, noch über ein Jahr komme ich wieder und Abraham hat einen Sohn. Und dann geht Gott weiter und sagt, ich will doch zur Sodom gehen und Abraham nicht verschweigen, was ich tun will, denn Abraham wird zu einer großen Nation werden. Ich bin gekommen, um mich persönlich im Sodom umzusehen, ob es so ist, dass die Sünde Sodoms so groß ist und werde Sodom vernichten. Und als Abraham das hörte, da sagt er, ja, Männer, die dort nach Sodom gingen und sprach, willst du wirklich den Gerechten mit den Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du den Ort nicht vergeben um der 50 Gerechten willen? Stell mal vor, eine Riesenstadt und 50 Gerechte. Du, der Weltenrichter, du solltest doch Vorbild sein und du willst die wegraffen. Interessant ist aber der Satz, der davor steht. Da heißt es, Abraham aber blieb vor dem Herrn noch stehen. Also er versperrte Gott gewissermaßen den Weg. Er blieb noch stehen vor ihm. Er ließ ihn gar nicht durch. Und Gott sagt, ich werde Sodom verschonen um der 50 wegen. Ja, aber sollten vielleicht fehlen da 5, dann sind 45. Ich mache es kurz. Es ging hier runter bis 10. So geduldig ist Gott. Dann heißt es, er hatte ausgeredet. Und Gott ging. Ich glaube, es hat dem Herrn gefallen, dass da einer ist, der für andere eintritt. Ganz uneigennützig. Abraham hatte nichts davon. Und das ist schon ein Abbild von unserem Herrn Jesus Christus. Johannes 17. Der in seinem hohen priesterlichen Gebet für seine Jünger gebetet hat, angesichts des Kreuzes. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Denn du, Vater, hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater. Alle Fürsorge des Herrn Jesu galt seinen Jüngern und nicht sich selbst. Das ist wunderbar. Fürbitte für andere. Gott hört das gerne. Gott hört gerne, wenn wir uns für andere einsetzen, für die hoffnungslosen Fälle, für die, dass sie, die sich keiner mehr kümmert. Die haben wir heute massenweise in unserer Gesellschaft. Die Vereinsamung nimmt zu und keiner kümmert sich um den anderen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Dass wir uns um den Nächsten kümmern. Ich gehe immer zu einem Nachbarn, zu einem Willi. Nicht? Der hat auch keinen, nur einen Sohn und der hat keine Zeit für den Vater. Es ist immer wichtig, dass wir mit solchen Leuten sprechen. Dass wir da auch die Botschaft weitergeben, für diese Leute beten. Sie begleiten ein Stück. Ich komme zum Schluss. In Hebräer 11, 33 und 34 heißt es noch, das erinnert uns daran, dass wir durch Glauben und, ich füge hinzu, durch Gebet Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirken, Verheißungen erlangen, der Löwen Rachen verstopfen, des Feuers Kraft auslöschen, des Schwertes Schärfen entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen. Wir müssen nicht stark sein. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich wünsche dir ganz viel Schwäche im Herrn, dass der Herr dich stark macht, aber äußerlich viel Schwachheit. Ich will mit einem Liedtext enden. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Das ist meine Zuversicht. Sieht mein Kleinmut auch Gefahr? Fürcht ich auch zu unterliegen? Christus reicht die Hand mir da. Christus hilft den Schwachen siegen. Dass mich Gottes Held verficht, das ist meine Zuversicht. Seine Hand entreißt mich nichts. Wer will diesen Trost mir rauben? Mein Erbarmer selbst verspricht's. Sollt ich seinem Wort nicht glauben? Jesus lässt mich ewig nicht. Das ist meine Zuversicht. Amen.